Asien-Pazifik liefert Anlegern gerade eine ziemlich seltene Mischung. Wachstum, echte Industriekompetenz und Themen, die weltweit den Takt vorgeben. Von KI-Hardware bis Energieinfrastruktur. Und das Spannende ist, die Region wirkt oft wie weit weg, steckt aber in erstaunlich vielen Dingen drin, die unsere Renditen hier mitbestimmen. Lassen wir mal die Schlagzeilen weg und schauen auf die Kapitalmarktlogik dahinter, und zwar mit Christoph Schmidt-Bauer von Apano. Er ist Portfolio Advisor Ovid Asien Pazifik Aktienfonds. Schönen guten Tag, Schmidt-Bauer.
Schönen guten Tag.
Herr Schmidt-Bauer, wenn Sie die Region Asien-Pazifik als Ganzes betrachten, was macht sie aus Investorensicht gerade so attraktiv? Geht es da mehr um Gewinnwachstum, also Unternehmen verdienen mehr, oder um Bewertung, Anleger zahlen mehr für dieselben Gewinne?
Im Grunde genommen kann man erstmal vielleicht drauf schauen, wie groß die Region per se ist. Es gibt so eine Betrachtung, die sagt, innerhalb dieser Region leben mehr Menschen als außerhalb. Und was die Region besonders spannend macht, ist tatsächlich diese Melange aus einerseits noch sehr junge, dynamisch aufstrebende Staaten und auf der anderen Seite im Grunde genommen stabile Anker, wie beispielsweise Japan, wie beispielsweise Australien. Und wie Sie eingangs sagten, ist das Interessante eben halt, dass vieles, was wir hier im Westen als Selbstverständlichkeit benutzen, als Güter aus der Region kommt. Und das sind längst nicht mehr irgendwelche Billigprodukte aus China, sondern im Grunde ist das eigentlich die wahre Hightech-Region der Welt, denn dort wird letztlich diese Technik gefertigt.
Wo sehen Sie denn die stärksten Belege dafür, dass der Westen Asien wirtschaftlich weiter braucht? Gerade und nur bei KI-Chips und Reindustrialisierung?
Ich fand, die Covid-Pandemie hat wirklich ein wunderbares Beispiel dafür geliefert, dass Asien eben mehr als nur Chips ist. Wir erinnern uns sehr gut daran, dass auf einmal die Frage aufkam, ob bestimmte Medikamente überhaupt noch verfügbar sein werden. Denn wir haben uns mittlerweile wirklich von vielen industriellen Fertigungszweigen zurückgezogen, auch im Pharmabereich zurückgezogen. Wir haben erlebt, dass selbst so ganz einfache Kopfschmerzmittel nicht mehr produzierbar waren ohne den Input aus Asien. Das heißt, unsere gesamten Lieferketten hatten wir dorthin verlegt. Ich fand besonders schön Scott Bessens, der erklärt hat, in dieser Zeit Covid sei eigentlich der perfekte Beta-Test dafür, wenn man sich in einen Konflikt mit einem Handelspartner befindet, in einen kinetischen Konflikt, wie er es so schön formuliert hat, oder umgangssprachlich ausgedrückt, in den USA ginge es sehr schlecht, wenn sie sich in einem Kriegsszenario mit China befinden würde. Und mittlerweile hat man realisiert, dass das nicht nur China ist, wovon die Welt abhängt. Also wir denken vor allen Dingen momentan gerade an Südkorea. Dort sitzt der wichtigste Zulieferer für Speicherchips, die von Nvidia bei KI-Prozessorboards eingesetzt werden. Und das macht es eben halt wirklich spannend, dass wir in dem Bereich unwahrscheinlich viele Industrien angesiedelt haben. Ich führe gerade nochmal die Werften, den Schiffbau an. Die weltweit meisten Schiffe werden in der Region Asien, speziell in China, Südkorea, Japan hergestellt. Der Westen macht ungefähr noch 5% der Schiffsbau aus. Und insofern sehen wir eigentlich, dass gerade in dem Bereich Mobil auch wieder ein bisschen autonomer werden möchten, die Wurzeln in Asien liegen.
Ihrer Einschätzung nach wird ja für Asien-Pazifik 2026 das Jahr der harten Fakten. Welche Marktsignale sind denn für Sie als Portfolio-Advisor entscheidend, ob die Story in echte Ergebnisse mündet?
Wir haben im Grunde genommen mehrere Faktoren, die erstmal als Rückenwind momentan wirken. Da sehen wir einerseits Südkorea als Markt, der perfekt positioniert ist. Einerseits gibt es in dieser Region die sogenannte Value-Up-Initiative der Regierung, die erkannt hat, dass es einen Korea-Discount gibt. Das ist schon immer im Gespräch gewesen. Der Markt wird bewertet eigentlich, als bestünde er nur aus alten Industrien, die also keinerlei Wachstumspotenzial bieten. Das heißt, sie handeln zu einem sehr niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis. Aber mittlerweile sind die dominierenden Werte eben Samsung und SK Hynix in diesen Marken und andere Tech-Titel, die deutlich höhere Bewertungen erfordern. Und die Regierung tut einiges, um diesen Discount zu beseitigen, indem sie einerseits Erbschaftssteuern reduzieren. Wir haben eine Struktur in Südkorea, wo viele Unternehmen zu einem erheblichen Teil im Familienbesitz sind und viele Erben im Grunde genommen das Interesse haben, dass die Firmen sich arm rechnen, dass sie nicht so viel Erbschaftssteuer zahlen müssen, die teilweise bis zu 60% ausmachen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade diesen Superzyklus bei Speicherchips, der sich einerseits nicht nur aus dem KI-Thema ergibt, sondern auch darum, dass wir im Grunde genommen insgesamt in ganz normalen Rechenzentren auch ganz normale Speicherchips brauchen. Und was wir im Grunde genommen sehen, Indien als relativ teurer Markt hat eben halt auch ein sehr hohes Gewinnwachstum. Wir sehen gerade auch in Japan eine enorme Gewinndynamik, gleichzeitig auch noch durch einen politischen Wechsel dort getrieben sind, der sehr stark darauf setzt, den Binnenmarkt zu stärken, aber auch die Autarkie Japans gegenüber beispielsweise China auf der militärischen Ebene zu stärken. Und was wir jetzt sehen werden, wir haben in dem vergangenen Jahr das Phänomen gehabt, dass teilweise die Bewertungen zugenommen haben, die Multiples, wie sie so schön heißen, also die KGVs sind gestiegen. Und jetzt ziehen aber auch die Gewinne dynamisch hinterher. Ein gutes Beispiel nochmal zurück zu Südkorea ist, der Markt ist enorm gestiegen. Wir haben allein in diesem Jahr ein kräftiges Plus wieder, ein zweistelliges Plus. Aber das Interessante ist, der Markt ist tatsächlich sogar billiger geworden. Das heißt, die Kurse sind nicht so schnell gestiegen, wie die Gewinne der Unternehmen gestiegen sind. Und das macht die Region nochmal deutlich interessanter.
Dann haben wir jetzt ausführlich über Südkorea gesprochen und es ist wichtig, bei Asien-Pazifik-Raum sich auch die einzelnen Regionen genauer anzuschauen, weil sie ganz unterschiedliche Stärken haben. Deswegen möchte ich auch noch mal ausführlicher über Japan sprechen. Japan sind ja in der Vergangenheit schon gut gelaufen, japanische Aktien. Sie argumentieren aber, dass positive Gewinntrends plus Reformen noch nicht voll eingepreist sind. Was sind denn für Sie die klarsten Indikatoren dafür, dass die Reformen wirklich Geld in die Kurse bringen?
Das Interessante ist ja im Grunde genommen, Japan hatte ja immer das Problem, keine Inflation zu haben. Das, was wir momentan als tragisch empfinden, da wir eine relativ hohe Inflation verursacht durch den Ukraine-Krieg hatten, und in der Folge immer noch in Notenbanken haben, die sehr genau schauen, wie der Inflationstrend in Europa und speziell in den USA ist, war es in Japan ganz anders. Wir hatten im Grunde genommen disinflationäre Tendenzen. Was wir jetzt gesehen haben im Rahmen der Reform in Japan, ist vor allen Dingen einen kräftigen Anstieg der Reallöhne. Das heißt, die Leute können dort tatsächlich wirklich mehr für ihr Geld kaufen. Und das ist zum Beispiel unsere Erwartung, dass neben der externen Nachfrage, die nach japanischen Gütern kommt, auch hier muss man bedenken, sehr stark positioniert im Bereich der Lieferkette der Halbleiterindustrie, also die ganzen Spezialmaschinenhersteller, aber auch die Verbrauchsmaterialien werden zum erheblichen Teil auch in Japan erzeugt. Die Werftenindustrie, wir sehen jetzt zum Beispiel eine Zusammenarbeit japanischer Werften mit der griechischen Werften, mit der Schiffbauindustrie und den USA, weil die USA eben wieder mehr Schiffe bauen wollen. Aber hinzu kommt jetzt eben halt auch noch diese Binnennachfrage, die wir sehen, die im Grunde genommen dort auch den Konsum befeuern werde in nächster Zeit. Das war immer eine Schwachstelle Japans gewesen. Und da ist im Grunde genommen so der Knoten geplatzt, der dafür sorgen wird, dass diese Dynamik noch eine Weile anhalten wird. Generell würde ich mal die Hypothese aufstellen, wir haben das in den USA gesehen, seit 2008, 2009 ist die USA in eine lange Phase der Outperformance gegenüber allen großen globalen Märkten getreten, was am Ende in dieser These endete, dass die USA quasi der überlegene Kapitalmarkt per se sind. Das ist ein Stück weit entzaubert worden, dadurch, dass eben halt das KI-Thema beispielsweise auch von den Asiaten sehr gut aufgegriffen wird, auch in der Umsetzung. Und meine These wäre, man hat die Region Asien-Pazifik lange vergessen, obwohl sie eben sehr relevant ist für all das, was wir an technischer Innovation sehen, aber auch intern ein sehr starkes Wachstum zeigt. Wir können vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, wie sich die Binnenmärkte da verändern und der Handel zwischen den asiatischen Staaten. Aber die These, die ich machen möchte, ist, wir treten möglicherweise in eine lange Phase der Outperformance dieser Region ein.
Wenn wir über Binnenkraft sprechen, dann kommen wir auch schnell zu Indien, die ja eine zunehmende Binnenkraft, also Wachstum aus dem eigenen Land heraus entwickeln, plus Infrastruktur und Make in India. Was ist denn für Anleger der beste Prüfstein, ob das Wachstum wirklich an der Börse ankommt? Mehr Konsum, staatliche Aufträge oder steigende Unternehmensgewinne in bestimmten Sektoren?
Was wir momentan sehen, sind ohnehin relativ hohe Annahmen, was die Unternehmensgewinne angeht. Der Markt ist teuer erstmal. Das hat uns auch lange dazu bewogen, den Markt eher gering gewichtet im Portfolio zu haben. Die Gewinne, die Multiples sind etwas zurückgekommen, aber die Gewinnschätzungen sind weiter hoch. Was glauben wir, was das treibt? Das ist tatsächlich die Binnennachfrage, aber auch die gezielten Infrastrukturausgaben des Staates. Also hier mangelt es immer noch an den Themen Eisenbahn. Die sind einfach zu langsam. Es mangelt immer noch an Straßen. Die werden zwar massiv ausgebaut, aber auch die können im Grunde genommen nicht mit der Nachfrage mithalten, die man einfach aus der Industrie bekommt, die eben ihre Waren auf die Schiene bringen möchte. Und davon werden sehr viele Inder profitieren. Lange war Indien so auch das Thema natürlich China Plus One. Also die Idee, dass im Grunde genommen Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren und stärker eben indische Unternehmen mit einbezieht. Da möchte ich sagen, das ist nicht so trivial, wie viele gedacht haben. Also China ist dann wirklich sehr clever, schon sehr weit in den Fertigungsprozessen eingebunden, ist im Grunde genommen imstande, die vollkommen auch ohne Fremdhilfe abzubilden. Indien hat da immer noch seine Probleme. Es fehlt an ausgebildeten Arbeitskräften. Die Regulierung ist zu komplex. Aber das ist auch gleichzeitig eine Stärke oder eine mögliche Chance für Indien zu deregulieren. Da tut sich einiges. Was uns jetzt zu Jahresbeginn irritiert hat und gestört hat, ist einerseits die etwas starrköpfige Haltung Indiens in den Verhandlungen mit den USA. Indien sieht sich gerne als Vertreter des globalen Südens und will den USA die Stirn bieten. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch gesehen, dass eben indische Unternehmen momentan sehr stark betroffen waren aus dem Software-Sektor bei dem Thema AI und der anscheinend Neubewertung von Softwareunternehmen. Also gerade Unternehmen wie Infosys hatten in letzter Zeit ziemlich am Boden verloren. Das ist, glaube ich, etwas, was auch übertrieben ist, wo man einfach im Grunde genommen der KI im Bereich Softwaretechnologie zu viel zutraut, als dass man jetzt eine SAP oder eine Microsoft vollkommen obsolet machen könnte damit. Und das schafft jetzt sogar aus unserer Warte einen guten Einstiegszeitpunkt in diesem Bereich.
Ja. China hatten Sie jetzt ja schon gestreift. Wir können nicht über Asien reden, ohne über China zu sprechen. Sie sehen ja auch signifikante Chancen durch die Ziele des aktuellen 15. Fünfjahresplans. Also da wären technologische Autarkie, industrielle Modernisierung und Going Global. Ganz konkret, welche Arten von Firmen mögen Sie da und welche meiden Sie bewusst, obwohl sie günstig aussehen könnten?
China hatte ja auch die Idee dieser zwei Kreisläufe. Der eine Kreislauf ist im Grunde genommen die Binnenwirtschaft. Da war das Ziel vor allen Dingen vom Ausland sehr unabhängig zu werden. Man ist immer noch in Time, besonders auf der technologischen Seite vom Ausland abhängig. Das ist in erster Linie die Chipfertigung, also vor allen Dingen das Hightech-Segment, das hier von Europa mit ASML beigesteuert wird. Und auf der anderen Seite, der zweite Kreislauf ist im Grunde genommen der Export nach außen und dort hat man längst sich auch von der Idee verabschiedet, dass die USA oder auch Westeuropa die Hauptabsatzmärkte sein können, sondern man wendet sich da ganz gezielt auch dem sogenannten globalen Süden, das kann so unterschiedlich sein wie Südafrika oder Brasilien, zu und wird dorthin eben halt seine Elektromobilität hin exportieren. Und das sind auch so ein bisschen die Segmente, die wir interessant finden. Einerseits die der technologischen Autarkie im Land dienen. Und das ist speziell die Chipfertigung. Dort wird vom Staat sehr viel Anschubfinanzierung geleistet. Es wird sehr unternehmensfreundlich agiert, weil man hier einfach sieht, es gibt genau diese eine Schlüsseltechnologie, nämlich die Fertigung hochfeiner Strukturen auf Chips, wie sie eben nur mit den europäischen ASML-Maschinen möglich ist. Und da möchte man aufholen, beziehungsweise man ist auch sehr findig, eben mit einfacheren Technologien durchaus vergleichbare Ergebnisse zu finden. Huawei macht das beispielsweise mit seinen KI-Chips. Da geht man so vor, dass man die Chips über optische Glasfaserleitung miteinander verbindet. Die Idee ist einfach, wir denken nicht in einem starken Chip, sondern wir haben 10 nicht so starke Chips. Da kommt jetzt ein weiteres Thema zu tragen. Die brauchen zwar mehr Energie, bringen die gleiche Rechenleistung wie eben halt Nvidia-Produkte, aber der Charme ist, China hat Energie in Unmengen. Das wird im Grunde genommen auch ein Vorteil sein, weil wir gerade das Thema Streifen gegenüber den USA, weil man wirklich Überschusskapazitäten hat, die man zum Beispiel zum Betrieb von Rechenzentren nehmen kann. Das ist ein Bereich, den wir gerne mögen. Wir mögen gerne eben, das kommt gleich jetzt in diese Richtung, erneuerbare Energien, Energieüberschuss. China baut eben neben den traditionellen fossilen Energieträgern sehr stark seine Erneuerbaren aus. Das ist einerseits Offshore-Wind und das ist natürlich an Land Solar. Und dort sehen wir eben halt auch ein großes Interesse des Staates, diese Technologie nicht nur nutzbar, sondern auch günstig nutzbar zu machen. Und mittlerweile sehen wir da auch wieder nach oben drehende Unternehmensgewinne. Die nächste Welle sehen wir im Grunde genommen im Pharmabereich, aber da ist es auch ein bisschen früh.
Herr Schmidt-Bauer, also jede Region ist eigentlich ein abendfüllendes Thema, aber weil es noch so zwei spannende Regionen gibt, vielleicht gelingt es Ihnen in aller Kürze noch einige Sätze zu Vietnam und Australien zu sagen.
Australien sehen wir im Grunde genommen besonders attraktiv aufgrund der Rohstoffvorkommen. Ja, wir haben eben... Nichts geht in der Region ohne China. Auch da muss man wieder auf China zurückgehen. Wir haben das gesehen eben in dem aktuellen Zollstreit mit den USA. Letztendlich hat China die Oberhand gewonnen in dem ganzen Thema, indem sie einfach die Lieferung seltener Erden begrenzten bzw. zeitweise ganz einstellten. Und nach kurzer Zeit klopfte die Autoindustrie in Washington an und sagte, uns gehen die seltenen Erden aus für unsere Elektromobilität. Die Rüstungsindustrie ging in die Knie, weil sie eben diese seltenen Erden auch in diesen Produkten braucht. China dominiert diesen Markt. Auf der anderen Seite gibt es Australien, wo man diese seltenen Erden nicht nur fördert, sondern wo ein Unternehmen beispielsweise sitzt, das in Malaysia wiederum die einzig wirklich nennenswerte Raffinerie für seltene Erden, weil das ist das eigentliche Bottleneck momentan am Marktbesitz. Und deshalb sehen wir da unwahrscheinlich Potenzial in diesen Bereichen Rohstoffen, auch im Zusammenhang natürlich mit der Elektrifizierung der Wirtschaft. Es geht ja nicht nur um Rechenzentren, sondern wenn wir CO2-neutral werden möchten, müssen wir auch große Teile der Industrie elektrifizieren, die möglicherweise jetzt noch mit Gas oder mit anderen Energieträgern arbeitet. Und das würde eben halt bedeuten, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisenerz und das bekommen wir alles aus dieser Region. Was wir außerdem interessant finden, weil wir immer auch nach sehr stabilen, nicht zyklischen Elementen suchen. Wir haben unwahrscheinlich interessante Unternehmen gefunden, die beispielsweise Kindertagesstätten anbieten, im Grunde genommen die Immobilien betreuen. Das ist ein sehr stabiles Geschäft, weil Australien mehr Frauen in den Arbeitsmarkt bringen wollte und entsprechend Vergünstigungen geschafft hat für die Betreuung von Kindern. Das sind so Nischenthemen, die wir spielen, wo wir aber sagen, wir bringen Stabilität in den Fonds.
Ja, Herr Schmidt-Bauer, und noch ein kurzes letztes Wort zu Vietnam.
Vietnam ist auch eines der Themen, das sehr gefeiert wurde aufgrund dieser China Plus One Idee. Ja, und jeder dachte natürlich, Vietnam muss automatisch laufen. Kurz darauf hatte Vietnam eine kleine Immobilienkrise. Wir glauben, die ist absolut überwunden. Und was die eigentliche Überraschung war, war der neue Präsident, der früher in der Antikorruptionseinheit des Staates gearbeitet hat und dort schwierig war, sagen wir es mal so, im Grunde genommen immer Unternehmen auch ein Stück weit gehindert hat im Wachstum. Jetzt sehen wir das ganz anders. Er hat einerseits möglicherweise seine Rolle als Leiter der Antikorruptionseinheit genutzt, um auch politische Widersacher kalt zu stellen, zur Seite zu stellen. Das Interessante ist aber, er hat vor allen Dingen einen enorm wirtschaftsfreundlichen Kurs mittlerweile eingeschlagen. Also es verschwinden relativ schnell irgendwelche überkomplexen Regeln im Vietnam. Wir sehen einfach, dass die Unternehmer, wenn man mit Leuten spricht, die dort als Unternehmer aktiv sind oder auch mit Managern vor Ort von anderen Unternehmen, dass wir auf einmal einen sehr industriefreundlichen Kurs erleben. dass Vietnam sich im Grunde genommen selbst als wirklich Alternative zu China andienen möchte und auch diese Chance nutzen möchte einfach. Und das spielt sich in erster Linie erstmal in ganz einfachen Industrien mit. Also die Möbelindustrie ist sehr relevant für Vietnam im Exportgeschäft. Aber auch hier erleben wir mittlerweile, dass man in der Wertschöpfungskette ein Stück höher gehen möchte und jetzt nicht unbedingt in die High-End-Mobiltelefonfertigung einsteigen wird. Aber wir sehen zumindest die ersten Ansätze, dass man im einfachen Elektrotechnikbereich mittlerweile sehr konkurrenzfähig geworden ist und durchaus eine Alternative mittlerweile auch von den Preisen her zu China ist.
Eine unglaublich spannende Region mit viel Potenzial für Investoren. Einer, der sich wirklich sehr gut auch im Detail auskennt, ist Christoph Schmidbauer von Arpano. Er ist Portfolio Advisor Ovid Asien Pazifik Aktienfonds. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schmidbauer.
Ich danke Ihnen, Herr Kerscher, für die Zeit.